Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und in Déjà-vu-Geschichte gehen wir gemeinsam an die Wurzeln unserer Welt, auf dass wir sie mit neuen Augen sehen. Und damit willkommen zurück bei Das Pulverfass Balkan. In dieser Déjà-vu-Serie gehen wir der Frage nach, wann, wie und warum das Bild vom Pulverfass Balkan entstand, wie es die Zeit überstehen konnte und somit noch heute unsere Wahrnehmung prägt. In den bisherigen Folgen sind wir dafür zuerst mal ganz tief in die Geschichte eingetaucht. Nachdem wir geklärt haben, was der Balkan denn überhaupt ist, haben wir uns dessen Geschichte seit der Antike angesehen und uns von dort aus nach und nach über das Mittelalter und die alles verändernde osmanische Zeit bis in die Moderne vorgearbeitet. Eine Moderne, die auf dem Balkan, wie für die Zeit in Europa üblich, von Nationalbewegungen und blutigen Aufständen geprägt war. In der letzten Folge vor einer Woche sind wir dann aber scharf abgebogen. Wir haben begonnen, unseren Blick von einer reinen Erzählung der Geschichte wegzubewegen und stattdessen haben wir über Wörter geredet. Konkret über die Verbindung von zwei ganz speziellen Wörtern. Pulverfass und Balkan. Diese Wortverbindung begegnet uns seit Anfang des 20. Jahrhunderts immer häufiger und das haben die Zeitungsausschnitte aus der letzten Episode, denke ich, auch ziemlich deutlich gemacht. Aber diese Idee vom Pulverfass Balkan, die kam auch nicht einfach aus irgendeinem Vakuum. Das westliche Bild des Balkan war beim Aufkommen dieser Metapher um den Ersten Weltkrieg schon über Jahrhunderte geformt worden. Es ist eben nicht einfach 1914 aus dem Nichts geploppt. Allerdings, und das ist wichtig, das Bild ist in dieser Zeit fertig geworden. Und das meine ich so. Fertig. Vollendet. Abgeschlossen. Seit 1914 hat sich das geläufige Bild des Balkan in den meisten westlichen Augen de facto nicht mehr verändert. Das Pulverfass ist in der Zeit stecken geblieben. Aber ich weiß, auch das wirft jetzt erstmal mehr Fragen auf, als es beantwortet. Daher wird es heute endlich Zeit, an den eigentlichen harten Kern dieser Serie vorzudringen und uns mal ganz grundsätzlich zu fragen, woher kommt das negative Balkanbild denn, das letztendlich auch dem Pulverfass-Mythos zugrunde liegt? Erst wenn wir das wissen, können wir auch beginnen zu verstehen, wo die Idee vom Pulverfass überhaupt ihre Wurzeln hat. Und nur dann können wir auch nachvollziehen, wie diese Ideen sich immer wieder von selbst erneuern konnten, so sehr, dass sie sogar noch in den Jugoslawienkriegen der 90er wieder ausgekramt wurden. Das wird heute also unsere Aufgabe sein. Aber noch eine Sache, bevor es damit losgeht. Darf ich dich, wie üblich, noch schnell bitten, diese Show in der App zu abonnieren, wo du sie gerade hörst? Das hilft mir mehr, als du glaubst, und es hilft dir, die kommenden drei Ausgaben dieser Serie auch sicher nicht zu verpassen. Danke. Dieses verbreitete Bild des Balkan, wie es um die Wende zum 20. Jahrhundert wiedergegeben wurde, das entstand über einen deutlich längeren Zeitraum. Konkret kann man da über eine Entwicklung von 100 bis 200 Jahren reden, spätestens ab dem 18. Jahrhundert. Das ist auch kein Zufall, weil wenn du dich an die historischen Folgen am Anfang dieser Serie erinnerst, dann ist ja das die Zeit, an der die osmanische Macht langsam beginnt abzunehmen. Das bedeutet auch, dass nun mehr Menschen aus dem Westen in Richtung Südosteuropa reisen und über diese Region schreiben. Also, was schrieben diese Leute denn? Es gibt da mindestens mal zwei große Trends in den Reiseberichten der späten Neuzeit. Erstens, westliche Reisende sehen den Balkan zuallererst mal als einen Teil des Orients. Weil klar, für sie war es ja auch einfach der europäische Teil des Osmanischen Reichs. Zweitens, als Folge dessen wenden sie, ob bewusst oder unbewusst, auch viele ihrer Vorurteile gegenüber dem Orient auf dem Balkan an. Und das wird noch wichtig werden. Aber die Nähe zwischen dem Osmanischen Reich und dem Balkan, die lässt sich natürlich jetzt erstmal überhaupt nicht von der Hand weisen und natürlich hatten die Zeitgenossen damals schon auch recht. Im 18. Jahrhundert, da war der Balkanraum ja immerhin seit 300 Jahren schon unter osmanischer Kontrolle gewesen. Und in dieser Zeit hat die osmanische Herrschaft der Region auch ziemlich deutlich ihren Stempel aufgedrückt. Das fängt ja sogar beim Namen an, weil Balkan, das ist ein alter osmanisch-türkischer Begriff für einen Berg oder wahrscheinlich zumindest für einen bewaldeten Berg. Ja, und die osmanischen Schreiber meinten damit ein Gebirge im heutigen Bulgarien, von dem man lange, eigentlich seit der Antike ausging, er würde die ganze Halbinsel von West nach Ost durchziehen. Der Name der gesamten Halbinsel geht daher schon mal auf einen türkischen Begriff zurück. Erstmal für die gesamte Halbinsel verwendet, wird er aber ausgerechnet von einem Deutschen, nämlich vom Geografen August Zeuner im Jahr 1808. Er schrieb damals von einem, Zitat, Balkan-Halbeiland, was, wie ich finde, ein wirklich geiles Wort ist. Und dass es eben ausgerechnet ein Deutscher war, das ist auch kein so großer Zufall. In dieser frühen Zeit der langsamen Öffnung des Raums, auch eben für westliche Reisende, waren es eben vor allem Deutschsprachige und dazu ein paar aus Italien, die dorthin kamen. Es waren meist Handelsreisende und oder Diplomaten, der Habsburger oder auch mal eben Venedigs. Trotzdem, bis an die Wende zum 19. Jahrhundert spielte der Balkanraum im christlichen Europa an und für sich keine allzu große Rolle. Also ja, im Habsburgerreich noch am ehesten, aber auch da, ehrlich gesagt, nicht übertrieben und weiter westlich schon mal so gut wie gar nicht. Um das Jahr 1800 beginnt sich da aber etwas zu drehen. Und das ist dann auch der Moment, an dem wir die später so vertrauten Beschreibungen für den Balkanraum erstmals zu hören beginnen. Von vielen in der Déjà-vu-Community weiß ich, dass sie begeisterte SpielerInnen von Past Puzzle sind, dem süchtig machenden, von Wordle inspirierten Geschichtsspiel. Und da dachte ich mir, warum hole ich Past Puzzle nicht als Werbepartner für das Pulverfass Balkan mit ins Boot? Wir haben uns also da mit Tom von Past Puzzle zusammengesetzt und uns etwas für euch überlegt. Als Hörerin von Déjà-vu-Geschichte kannst du dir jetzt nämlich 30 Tage kostenlos in der Pro-Variante von Past Puzzle holen. Das bedeutet für dich, du kannst mehr als ein Puzzle am Tag spielen, du erhältst einige weitere Vorteile und unterstützt dabei auch gleich zwei unabhängige Geschichtsprojekte auf einmal. Und so funktioniert es. Mit dem Gutscheincode DEJAVU30, alles kleingeschrieben, DEJAVU30, bekommst du auf der Mitgliedsstufe HistorikerIn bei Past Puzzle einfach 30 Tage geschenkt. Im Monatspaket oder entsprechend abgezogen auch im Jahrespaket. Ich hoffe, das Angebot ist was für dich. Alle wichtigen Infos und einen Link findest du auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Dass sich da um 1800 etwas änderte, das hatte auch einen einfachen Grund. Mit dem beginnenden 19. Jahrhundert reisten nämlich zunehmend auch Menschen aus Großbritannien und aus Frankreich in den Balkanraum. Also Leute aus den zwei großen Kolonialreichen Europas. Die wurden in der Zeit wirtschaftlich immer stärker im östlichen Mittelmeer aktiv und traten daher eben auch vermehrt mit dem Osmanischen Reich in Kontakt. Damit einher gehen dann logischerweise auch mehr Reisen und mehr Reiseberichte. Ein Teil des Balkans wurde abgesehen davon aber auch zu einem beliebten Reiseziel für Privatreisende, wohlhabende Touristen auf der damals sehr beliebten Grand Tour. Die Grand Tour, das war sowas wie das Interrail der Neuzeit. Da haben sich junge Adlige meist für mehrere Monate oder gleich Jahre auf lange Kultur- und oder auch Partyreisen durch Europa begeben. Ja, und wie es heute bei Interrail ja auch ist, gab es so Standardstopps. Interrail, da bleibt man heutzutage in Barcelona, Paris, natürlich Amsterdam stehen. Damals gab es da auch so klassische Länder, da zählte vor allem Italien dazu, aber eben auch ein Land auf dem Balkan, nämlich Griechenland. Was die Reisenden dort suchten? Na, die glorreiche Antike natürlich. Wir sind ja immerhin in der Zeit der Romantik. Und Griechenland, das galt vielen im Westen inzwischen als die Wiege der europäischen Zivilisation und die wollte man auf so einer Kulturreise natürlich sehen. Vom tatsächlichen Griechenland und dem Balkan der Zeit, des Osmanischen Reichs, wussten allerdings die allermeisten dieser westlichen Reisenden im späten 18., frühen 19. Jahrhundert so gut wie nichts. Und dieser Widerspruch, der zeigt sich auch in ihren Berichten. Im Gegensatz zu ihrer hellen Begeisterung für die hellenistische Zeit und die griechische Antike, waren die meisten Reisenden aus Großbritannien und Frankreich mit den modernen Bewohnern der Gegend wirklich so gar nicht zufrieden. Der Franzose François-René de Chateaubriand riet anderen Reisenden in seinen Schriften zum Beispiel:
Sehen Sie Griechenland niemals, mein Herr, außer bei Homer. Das ist der beste Weg.
Ganz großen Dank auch diese Woche wieder an Katrin vom wunderbaren Podcast Ihr Mimi, irgendwas mit Mittelalter, für die Unterstützung beim Einsprechen der Zitate. Mehr zu ihr und ihrem Podcast findest du in der Beschreibung. Aber machen wir doch gleich weiter. Der Engländer John Morrit schrieb, nachdem er eine griechische Feier irgendwo am Peloponnes miterlebt hat, zum Beispiel:
Guter Gott, könnte ein freier Grieche der Antike nur einen Augenblick lang solch eine Szene erblicken? Ich bin gewiss, er würde flehentlich bitten, nach Hause zurückkehren zu dürfen.
Das klingt ja nach keinem schönen Urlaub. Die Reisenden aus der britischen und französischen Oberschicht zogen als Folge also auch meist die Gesellschaft der lokalen osmanischen Herren der griechischen Unterschicht vor. Aber hey, zumindest kamen sie mit denen noch irgendwie in Kontakt. Der nicht griechische Balkan und vor allem die slawischen Gebiete weiter nördlich, die blieben in der Zeit also noch weit bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts so gut wie unbeachtet. An dem Zeitpunkt war die Grand Tour dann auch schon lange Geschichte. Und anstelle der Kulturtouristen reisten dann ab 1860 eher französische und britische Diplomaten durch den Balkanraum. Und die kamen jetzt auch zunehmend nach Serbien oder nach Bulgarien. Das hatte auch einen guten Grund, weil, wie wir in der vergangenen Folge dieser Serie gehört haben, wurde in der Zeit ja Russland im Balkanraum aktiv und baute da Allianzen mit orthodoxen slawischen Gruppen auf. Stichwort Panslawismus. Das alles natürlich immer im Dienst des nach wie vor zaristischen Bestrebens, das Osmanische Reich zu schwächen und so letzten Endes einen Weg durch den Bosporus ins Mittelmeer zu bekommen. Ich muss es jetzt wahrscheinlich nicht groß erklären, aber eine zu starke Präsenz Russlands in dem Raum, das konnte den anderen Großreichen Europas, eben vor allem Frankreich und Großbritannien, nun wirklich gar nicht recht sein, wegen Konzert der Mächte oder was auch immer, und somit intensivierten eben auch sie ihre Kontakte in den Raum. Vor allem Großbritannien wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts dann ja überhaupt zur zentralen europäischen Stütze des inzwischen so sehr geschwächten Osmanischen Reichs. Der kranke Mann am Bosporus wurde vom lieben Herrn Doktor aus London am Leben gehalten. Für unsere Fragen um das Balkanbild aber viel bedeutender: Diese geopolitischen Entwicklungen bedeuteten eben auch, dass mehr und mehr Menschen aus Großbritannien, Frankreich oder dann auch Deutschland eben in diplomatischen und ökonomischen Diensten jetzt auf dem Balkan unterwegs waren. Die Region wurde also präsenter in all diesen Ländern und die Frage ist jetzt, wie veränderte sich dadurch das verbreitete Bild des Balkan? Also, es ist schon vielschichtig. Erstmal bleiben die Reiseberichte in der Zeit lange noch ziemlich nah an dem, wie wir es auch in den ersten paar Folgen dieser Serie schon gehört haben. Die Reisenden verstehen den Balkan erstmal ganz klar als ein Grenzgebiet. Die Berichte um die Mitte des 19. Jahrhunderts, die beschreiben den Raum einerseits eben als ein ganz reales Grenzgebiet zwischen dem Osmanischen Reich und dem im Westen bekannteren Teil Europas. Meistens meinen sie damit die Habsburger Monarchie. Aber andererseits beschreiben sie den Raum auch immer stärker als ein imaginiertes Grenzgebiet. Ein kulturelles Grenzgebiet zwischen Ost und West, zwischen Orient und Okzident. Eine Tatsache, die dann auch gern mal bis auf die Spaltung zwischen Ost- und Westrom zurückgeführt wurde. Und so nimmt der westliche Blick mit Ende des 19. Jahrhunderts auch immer einheitlichere Züge an. Einheitlichere und negativere. Weil, kleine Quizfrage an dich. In diesen Reiseberichten von Leuten aus den Oberschichten der größten Kolonialreiche der Zeit, welches Wort dominierte wohl ihre Beschreibungen über die Menschen und allgemein die Zustände in diesem Gebiet? Na? Ich bin mir fast sicher, du hast es erraten. Es ist das Wort unzivilisiert. Sie beschreiben da ein Bild der
Barbarei, archaische Einstellungen, Rückständigkeit, kleinlicher Streitigkeiten, unangepassten und unvorhersehbaren Verhalten soll heißen des Tribalismus.
Der Tenor? Der Balkan, das ist kein Teil der zivilisierten europäischen Welt. Und diesen Trend kann man in den Berichten auch erschreckend gut weiterverfolgen. Es beginnt langsam, so mit der Zeit des Berliner Kongresses, Ende der 1870er, und mit dem Aufkommen der mazedonischen Frage. So richtig Fahrt nimmt die negative Berichterstattung über den Balkan dann aber nach der Jahrhundertwende auf. Insbesondere die Ermordung des serbischen Königspaars im Jahr 1903, aber auch diverse andere Terroraktionen, wie die von der nationalistischen VMRO aus Mazedonien, die hatten da enormen Einfluss im Westen und die Leute hatten ziemlich schnell ziemlich einfache Erklärungen für diese Gewalt. So schrieb der Brite H.N. Brailsford zum Beispiel gleich im Jahr 1903.
An blutdürstiger Gesinnung nehmen sich die Balkanstämme kaum etwas. Sie sind allesamt das, was Jahrhunderte asiatischer Herrschaft aus ihnen gemacht haben.
Ein weiterer britischer Reisebericht von Harry de Wint aus dem Jahr 1907 trug gleich kurzerhand den Titel Through Savage Europe, durch das wilde Europa, und beschrieb den Balkan als
Brutstätten von Gesetzlosigkeit und Räuberei.
Das Balkanbild ist um diese Zeit, also wie am Anfang beschrieben, ziemlich abgeschlossen. Und das scheint sich in westlichen Augen mit den folgenden Balkankriegen und dann der Ermordung Franz Ferdinands in Sarajevo nur zu bestätigen. Beispielgefällig? Das Carnegie Endowment for International Peace, das war ein Teil der Friedensbewegung, das veröffentlichte 1914 einen Bericht über die Balkankriege. Und darin schrieb eine gewisse Edith Durham:
Der Krieg ist vorbei. Die ganze Zeit über sagte ich mir, Krieg ist so obszön, so erniedrigend, so vollkommen ohne einen einzigen rettenden Funken, dass es völlig unmöglich ist, dass es je wieder Krieg in Westeuropa geben kann. Das war der einzige Gedanke, der mir Trost spendete in dieser ganzen bestialischen Erfahrung. Krieg bringt all das zum Vorschein, was am abscheulichsten im Menschen ist, und die widerlichste tierische Grausamkeit tritt als Tugend auf. Was den Balkanslawen und seinen gequälten Christenglauben betrifft, es schien mir, als müsste die gesamte Zivilisation sich erheben, um ihn von weiterer Brutalität zurückzuhalten.
Der einzig rettende Funke, dass es völlig unmöglich ist, dass es je wieder Krieg in Westeuropa geben kann. Auch ziemlich hochmütig, so ein halbes Jahr vor Beginn des Ersten Weltkriegs, oder? Aber was soll das alles nun heißen? Also, ich behaupte, das Bild des Balkans im Westen ist im frühen 20. Jahrhundert eben einerseits fertig gebacken und andererseits ein zu größten Teilen negatives. Es spricht immer und immer wieder von Barbarei, Gewalt, Wildheit, Rückständigkeit und eben Unzivilisiertheit. Aber, und das ist jetzt wichtig, diese Tatsache sagt deutlich mehr über die Menschen, die die Berichte schrieben, als über die von ihnen beschriebenen Regionen und ihre BewohnerInnen. Es sagt deutlich mehr über Westeuropa als über den Balkan. Weil was wir hier lesen, das ist letzten Endes eine Form der Selbstidentifikation westlicher Europäer und Europäerinnen vis-à-vis dem Balkan. In Zeiten des Imperialismus und der Industrialisierung sahen sich ja inzwischen diese Leute aus dem Westen an der vordersten Front der Menschheitsentwicklung. Sie sahen sich auf der höchsten Stufe angekommen. Nicht zuletzt rechtfertigt man ja auch den Kolonialismus in Afrika und anderswo mit dem Verbreiten genau dieser Zivilisation. Ja, man sieht das ja sogar als Belastung, als den White Man's Burden. Und nun das klassische Gegenstück zu diesem aufgeklärten, modernen, zivilisierten Europa, wie man sich selbst sah, das war zu dem Zeitpunkt schon lange, lange der Orient. Das Osmanische Reich, aber damit eben auch irgendwie der Balkan. Die bulgarische Historikerin Maria Todorova beschreibt es so.
Wie im Falle des Orients haben auch die Balkanstaaten als ein Sammelbecken negativer Eigenschaften gedient, gegen das sich ein positives und selbstgefälliges Bild des Europäers und des Westens formen ließ.
Und damit, meine Damen, Herren, Personen jeden Geschlechts, ist der Blick Westeuropas auf den Balkan vor allem eines: ein orientalistischer Blick. Den hat der Literaturwissenschaftler Edward Said in seinem enorm einflussreichen Buch Orientalismus Ende der 70er beschrieben. Die westliche Darstellung des Orients, für Said ist das vor allem der Nahe Osten, ist seine Darstellung als ein exotischer, rückständiger und vor allem durch und durch anderer Ort. Diese Stereotype dienten im Westen dazu, koloniale Machtverhältnisse und die europäische Unterwerfung weiter Teile der Welt zu rechtfertigen. Orientalismus ist für Said also keine neutrale Beschreibung der Welt. Es ist ein machtkulturelles Konstrukt, das auch nach der Ära des Imperialismus und nach dem offiziellen Ende der Kolonien bis heute fortwirkt. Und wenn wir uns jetzt einige der klassischen Gegensätze anschauen, wie sie im Westen der Zeit gerne gegenüber dem von ihnen so gesehenen Orient aufgemacht wurden, dann trifft davon ganz vieles auch auf den Balkan zu. Zum Beispiel, der Osten gilt als rückständig, der Westen als fortschrittlich. Der Osten als gewalttätig, der Westen als zivilisiert. Der Osten als mythisch und verträumt, der Westen als rational und logisch. Stimmt für Persien, stimmt aber in der Zeit irgendwie auch für Bosnien. Und das sollte ja eigentlich auch niemanden überraschen. Wie sonst sollten denn Reisende aus den großen Imperialreichen Großbritannien und Frankreich auf den Balkan vor ihnen blicken, anders als mit ihren kolonialen und orientalistischen Augen? Und das Resultat? Der Balkan, wie auch der Orient, wird für den Westen zu einer Projektionsfläche des Anderen. Othering nennt man das auch. Aber auch nicht ganz. Es ist eher so, wie die Anthropologin Milica Bakic-Hayden es ausdrückt, ein Other Within. Ein anderes im Eigenen. Der Balkan ist nicht so ganz orientalisch, aber eben auch noch nicht ganz europäisch. Und das ist es. Das ist der Grund, warum der Begriff Pulverfass und alles, was ihm zugrunde liegt, überhaupt erstmal entstehen konnte. Er ist ein Ergebnis eines dezidiert westlich-imperialistischen Blicks auf die restliche Welt und eben insbesondere auf den Orient. Und dieses Bild, das hielt. So stabil, dass fast 100 Jahre später, als dann Anfang der 90er ein neuer Balkankrieg, diesmal im ehemaligen Jugoslawien ausbricht, genau diese Logik des irrationalen und gewalttätigen Balkans, der halt einfach so ist, von vielen ohne große Skrupel erneut rausgeholt wurde. Wie diese Erzählung und dieses Othering aber so verfangen konnte, wie all das ganz reale Einflüsse auf die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit nahm und warum auch der Bosnienkrieg routinemäßig mit uraltem Hass erklärt werden konnte, ja, das sehen wir uns dann in der nächsten Woche an. Wenn du nicht darauf warten möchtest, kannst du die gesamte Serie auch jetzt schon exklusiv im Club hören. Einen Link findest du in der Folgenbeschreibung oder auf ralfgrabuschnik.com/club. Der Dialog mit euren Fragen und Gedanken, der kommt dann, wie schon öfter gesagt, am Ende der Serie in Form eines Livestreams auf YouTube. Wenn du live dabei sein willst, es wird stattfinden am Montag, den 24. November um 20 Uhr. Eine Woche darauf kommt das Ganze aber auch hier im Podcast dann geschnitten rein. Ich möchte dafür jetzt schon mal um deine Fragen und deine Kommentare bitten. War diese Herleitung der negativen Balkanbilder, die am Ende auch das Bild vom Pulverfass bilden, für dich auf die Art nachvollziehbar? Und siehst du Parallelen zu unserem Blick auf andere Regionen der Welt? Siehst du ähnliche Vorurteile, wenn auch vielleicht ein bisschen schöner verpackt, auch heute noch? Schreib mir da gerne eine E-Mail an hallo@ralfgrabuschnik.com. Und bei der Teilnahme bist du mit der Namensnennung deines Vornamens im Dialog im November einverstanden. Ich danke dir fürs bis zum Schluss dabei sein und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder im nächsten Teil von Das Pulverfass Balkan. Und damit in unserem nächsten Déjà-vu.